Radio 1.
Jetzt bereiten wir Sie mal sanft auf unser nächstes Thema vor. Wir hören mal in einen interessanten Dialog rein.
Robert Habeck an der Kasse vor mir. Halbe Honigmelone in der Hand.
Halbe Honigmelone?
Alles PR. Halbe sieht bescheiden aus.
Aber eine ganze ist doch nachhaltiger. Also ich meine, wenn ich eine halbe Melone kaufe, dann legt er doch die andere rum, die nachher vielleicht übrig bleibt. Weil die Leute lieber eine ganze kaufen.
Ja, aber wenn du nur eine halbe schaffst?
Ja, das ist ein nachdenklicher Dialog, ein tiefgründiges Zwiegespräch. So beginnt eine sehr gute Serie, die seit vorgestern in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Ein Neo-Original, also ZDF Neo-Original. Eine Sitcom, die auf sehr, sehr kluge und vor allem eben auch lustige Weise von vier jungen Leuten erzählt, die versuchen, in und mit ihrem Leben irgendwie klarzukommen und dabei auf tragikomische Weise auch immer wieder prima scheitern. Jugend, es ist kompliziert, heißt dieses Sitcom, und wir sprechen darüber mit einem der vier Hauptdarsteller, Leon Ulrich, und mit dem Autor und Showrunner Stefan Stuckmann. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eben habe ich euch noch im Fernsehen gesehen, auf meinem Dings.
Ja. Du musst das also digital gucken. Ja, wir haben uns gesagt, so Quoten im Fernsehen zählen nicht mehr, nur noch Mediathek.
Nur noch Mediathek, ja, ja. Ne? Das ist so, egal, ja. Das heißt ja Mediathek first oder so, online first.
Genau.
Ja, ist das Trump? Genau. Was? Das ist ein Schwamm. Stimmt, aber so heißt es, ne? Ich glaube, erst soll man...
Kann sein.
Ja.
Alles first heute.
Alles first heute. Wir haben jetzt gerade gehört, Frank und Tim in diesem kleinen, das so beginnt wirklich der erste Dialog dieser Sitcom. Die sind Freunde. Wenig später wird dann Katrin dazukommen, die sich mit jemanden in die WG holen will, in der sie auch schon mit Tim wohnt. Und das wiederum ist Sophie. Das sind vier sehr unterschiedliche Charaktere. Wahrscheinlich wäre es jetzt abendfüllend, die genau zu analysieren und zu beschreiben. Aber vielleicht könnt ihr mal den Versuch unternehmen, wer sind die vier?
Ich versuche immer so, wenn ich schreibe, so erstmal so Psychogramme für die Figuren zu machen. Und dann fange ich bei einer Figur an und versuche so komplementäre Figuren dagegen zu stellen. Also in einem perfekten Ensemble in einer Serie oder in einem Film, bei einer Serie spielt es immer eine größere Rolle, wenn man möglichst lang erzählen will. Hat jede Figur mit jeder anderen Figur eine Beziehung oder einen Konflikt oder sieht bestimmte Sachen diametral anders oder beide kommen aus einer komplett unterschiedlichen, haben eine komplett unterschiedliche Herkunft. Und so habe ich das versucht hier aufzustellen. Wir haben Tim, der so klassisch weißes Lehrerkind aus Westdeutschland ist. Dann gibt es Katrin, seine beste Freundin. Die haben ganz früh auch mal gedatet. Sie kommt so aus der Arbeiterfamilie, war die erste, die in ihrer Familie studiert hat. Tim hat immer so Stallgeruch, wenn er irgendwo reinkommt, hat großes Selbstbewusstsein. Katrin immer das Gegenteil. Die hat immer Imposter-Syndrom. Denkt immer so, jetzt habe ich zwar ein super tolles Diplom geschrieben, aber eigentlich gehöre ich nicht dazu. Dann gibt es Frank. Frank ist so der weirde Nachbar, wo man nicht so ganz, also wo von außen beachtet, denkt man immer, er ist der Loser. Wenn man tiefer reinguckt, denkt man, wahrscheinlich ist er der Einzige, der wirklich glücklich ist oder dem Glück am nächsten ist, weil er nichts mehr will und dementsprechend alles schon hat.
Ja.
Und dann gibt es noch Sophie, die junge Mitbewohnerin, die sich Katrin so dazu holt, einfach weil sie denkt, okay, ich möchte sich ein bisschen unabhängiger machen von ihrem bösen Chef, überlegt zu kündigen, braucht ein bisschen Geld und denkt sich so, ey, ist Berlin, ich habe ein Zimmer übrig, da räume ich meinen Schreibtisch raus, tu da Sophie rein. Sophie ist deutsch-englisch oder deutsch-amerikanisch, kommt aus New Jersey und zieht jetzt in der ersten Folge dazu und ist so, die anderen sind alle ein bisschen älter, sind so Mitte 30, Anfang 40, ja. Millennials, und Sophie ist so ein bisschen das Gen Z-Gegenmodell, was da so wie so eine kleine Handgranate reingeworfen wird in dieses Ensemble, um alles auf links zu drehen.
Ja, genau. Das gelingt allen eigentlich immer, alles irgendwie auf links zu drehen. In jeder Episode auf andere Weise. Nur heißt das Jugend, du hast schon gerade gesagt, die sind eigentlich schon so ein bisschen jenseits der Jugend. Ne? Also so zwischen 30, sogar Anfang 40. Das ist ja auch immer eine Frage der Interpretation. Und wenn man sich diese vier Figuren anguckt, sind die nicht erwachsen. Also die versuchen es immer irgendwie...
Guckst du mich an, ja?
Ja, da gucke ich dich an, Leon. Weil das ist ja auch das Liebenswerte. Also das ist ja auch eine Geschichte über die Suche nach Glück, nach Erfüllung, nach Bestimmung, nach Sinn. Mhm. Und in dem Moment, wo man glaubt, es gefunden zu haben, ist man ja eigentlich nicht mehr jung. Also da ist man ja irgendwie schon angekommen. Oder man ist erleuchtet, oder? Wenn du jetzt von deinem Frank sprichst...
Ja, mein Frank.
Dein Frank. Wer ist denn dein Frank?
Ja, Frank, oh Gott, Frank ist alles irgendwie, das ist das Tolle. Also ich finde, Frank kann tatsächlich alles sein. Nee, Frank hat, glaube ich, Frank ist irgendwie, glaube ich, der am wenigsten darüber nachdenkt, wie etwas sein sollte, sondern der irgendwie etwas tut, weil es sein muss oder weil er es braucht oder weil es Glück verspricht.
Ja, er nimmt sich zum Beispiel eine Katze, also geht eine Beziehung mit einer Katze ein, was dann aber auch irgendwie, also von der er sich dann auch verspricht, dass es, wir wollen nicht zu viel spoilern.
Nein.
Aber das ist schon, aber
wenn eine Katze die ganze Zeit im Hof schreit.
Ja, ja, genau, die rettet er, genau, ja. Und man denkt immer, er rettet ein Baby und dann ist es ein Katzenkind und ja. So und das, wir wollen jetzt auch nicht, aber das ist, genau.
Er, man also, kann das zum Beispiel auch nicht, ich will es auch nicht spoilern, nee. Aber eine ganz, also jemand adoptieren, das ginge nicht.
Ja, ja.
Zu viel. Das kann er nicht.
Das kann er nicht.
Aber er kann sie auch nicht da lassen.
Ja, ja. Ja, das ist kompliziert. Ne? Das also ist kompliziert. Das ist ja quasi der Subtext. Diese Figuren, die sind ja irgendwie auch alle so wunderbar besetzt. Also mit dir natürlich dann Sarah Geiler spielt die Katrin.
Ja.
Thomas Schubert, den wir auch schon, in dem wir uns alle verliebt haben, Roter Himmel oder in dieser grandiosen King of Stonks Serie, der spielt mit Matthias Brandt und so, der spielt den Dings, den Tim.
Den Dings.
Und
sehr, sehr serious.
Genau. Ja, und die andere hier.
Genau, die andere spielt. Und dann gibt es aber auch eben Riccardi. Genau. Und dann gibt es aber eben auch so Nebenrollen, die dann am Anfang auftauchen, dann aber vielleicht nicht wieder. Zum Beispiel Fabian Hinrichs, der spielt den Chef von Katrin. Eigentlich so ein Arschloch-Chef, der aber auch eine traurige Figur ist irgendwie. Oder dann taucht mal Wolfram Koch auf. Hattest du, als du überlegt hast, als du dir die Serie ausgedacht hast, Stefan, schon irgendwie so ein Ensemble, so ein Cast im Kopf?
Nein, also tatsächlich war Leon der Einzige, den ich beim Schreiben im Kopf hatte, aber ich habe das geschrieben vor 6 Jahren und damals dachte ich mal, das muss eigentlich so jemand wie Leon spielen, aber 7 Jahre älter.
Ja.
Und dann hat das halt 5 Jahre gedauert, bis wir das machen durften und dann dachte ich so, komm, jetzt passt es auch irgendwie.
Ich habe mit allen Redakteuren geschlafen.
So ist er, unser Leon.
Er hat richtig viel rumgereicht.
Ja.
Danke nochmal dafür. Und alle anderen hatte ich nicht im Kopf tatsächlich. Alle anderen mussten wir suchen und entdecken und also gerade die Episodenrollen. Also mir war immer klar, das ist eine große Stärke von Sitcom, dass man halt jede Folge die Handlung ein bisschen wieder auf Null stellt und quasi so durch die Gegend sprungt und wie mit dem Hubschrauber in einer bestimmten sozialen Situation landen kann. Und wenn man die großen Vorbilder sieht, Friends oder Seinfeld, da war es ja, die haben ja auch immer davon gelebt, dass man immer tolle Gaststars hatte.
Ja.
Und man kriegt auch leichter tolle Schauspieler, wenn man sagt so, ey, 1 oder 2 Drehtage, interessante Rolle, wir drehen in der Halle, du musst nicht mit im Winter Schnee stehen und so, komm da mal vorbei. Und dementsprechend, ich wusste, dass wir da tolle Leute kriegen, ich wusste aber nicht, wer es sein wird.
Ja, was interessant ist, du hast ja gerade so ein bisschen die Vorbilder genannt, also es ist ja wirklich auch dieses Setting so, wie in diesen Serien in der 90er. Ne? Es gibt ein Wohnzimmer, wo sie sich dann immer begegnen, es gibt dieses Café oder diesen Diner und dann gibt es manchmal so andere Schauplätze, aber im Grunde ist das so ein festes Ding. Ich finde auch, also das ist so eine Verbeugung vor diesen Sitcoms, aber ihr findet aber das auch noch mal ganz neu. Also ihr holt es natürlich auf eine ganz raffinierte und charmante Weise auch ins Heute. Also es gibt so Zitate, wenn du zum Beispiel einen Raum betrittst, bist du Kramer, der in jeder Folge von Seinfeld den Raum betritt und zwar immer auf bizarre Weise. Ne? Und es gibt so ein paar Zitate, wo man denkt, ah okay, du betrittst den Raum und das ist so eine Verbeugung vor Kramer, habe ich so gesagt.
Ich habe vorher einmal bei Sid, weil Stefan hat ein extrem tolles Exposé geschrieben vorher, was wahnsinnig Appetit macht und man erfährt aber eigentlich gar nicht, worum es geht. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mal Seinfeld reinzugucken, weil es hat ein Freund von mir immer wahnsinnig viel geguckt und ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden. Ich glaube, es lag an der Synchro. Und dann habe ich reingeguckt und habe sofort natürlich diesen Charakter irgendwie gesehen und dachte, wow. Und dann habe ich gedacht, okay, das darfst du dir nicht mehr angucken. Habe, glaube ich, 1 Folge, 2 Folgen, weil dann musste ich einfach aufhören. Aber das ist natürlich hängen geblieben. Aber andererseits ist es auch total naheliegend, weil wenn die anderen, die hängen halt immer in der Wohnung rum.
Ja.
So, wenn du jemanden spielst, der reinkommt, der immer reinkommt. Also wenn ich in der Wohnung spielen würde, dann würde ich gucken, wie liegt der immer in der Wohnung rum. Ja? Aber wenn jemand spielst, der reinkommt, das ist seine Hauptaktivität. So, dann ist natürlich, der kommt von irgendwo, also ganz basic Schauspielerscheiße. Ja. Wo kommst du her, wo gehst du hin, was willst du? Und wenn du irgendwo herkommst und da reinkommst, was willst du, hast du ein dringendes Anliegen, dann kommst du natürlich impulsiv rein. Wenn du dich feierst, kommst du rein und machst ein Feuerwerk. Also so, ne?
Ja.
Deswegen liegt es nahe.
Ja, es liegt nahe, aber es ist eben auch Kult. Also das ist, und wenn man sich vor einem Kult verbeugt, finde ich das total schön. Also ich habe das sofort, ich habe die erste Folge gesehen, dachte, krass, ich muss mir jetzt gleich nochmal angucken, wie Kramer den Raum bei Seinfeld, gucken Sie, wie Kramer da immer reinkommt.
Ja.
Immer auf unterschiedliche Weise. Wir reden gleich weiter, wir hören eine Musik, die übrigens bei euch Peter Licht gemacht hat.
Darüber. Ja, zum ersten Mal als Film- oder Fernsehmusiker.
Ja,
und
krass.
Wir sind sehr stolz drauf, weil tatsächlich, ich liebe ihn sehr und bin immer schon Fan gewesen.
Siehste, so kommt es zusammen. Wir sprechen über eine achtteilige, habe ich gar nicht gesagt, sind 8 Episoden einer Sitcom. Sie heißt Jugend, es ist kompliziert. Seit vorgestern in der ZDF-Mediathek zu sehen. Sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben schon so ein bisschen die Figuren erzählt und worum, was da verhandelt wird. Nach wie vor Stefan Stuckmann, er hat sich das ausgedacht und ist der Showrunner. Und Leon Ulrich spielt eine der Figuren, nämlich Frank. Lassen Sie ruhig liegen. Und wir reden weiter. Ich habe gerade gesagt, also wenn man sich so alte Sitcoms anguckt aus den 90ern, also man kriegt schon das Gefühl, dass es so eine Verbeugung ist, aber ihr definiert es neu. Also weil eure Figuren mitunter wirklich sehr tief in unsere Gegenwart blicken lassen. Ja? Also die sind eben zu Hause in Neukölln und in einer Gegenwart, in denen es ja von Fallstricken auch nur so wimmelt in diesen Zeiten. Ja? Und das wird auch alles irgendwie thematisiert, ohne es aber so in den Vordergrund zu rücken. Also es geht natürlich um die viel zitierte Wokeness, es geht um toxische Beziehungen, um Klassismus und so. Und das wird aber alles so fast beiläufig erzählt, dass man nie das Gefühl hat, ah, okay, da kommen Sie jetzt vorbei mit dem Holzhammer und erklären uns jetzt die Welt, wie sie so ticken, die Hippen-Woker oder Woken-Hipster oder so. Und macht es anders. Also es gibt zum Beispiel so ein Zitat, ich glaube, da sagst du irgendwann so beiläufig, sagst du dann, dieser Feminismus, ist das nur so eine Phase?
Ja.
Ja? Also so beiläufig kommt das daher. Ist das auch so ein bisschen die Absicht oder die Intention gewesen, dieser Blasengeneration, mit der wir es da auch zu tun haben, so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, aber eben auf diese lustige Weise? Oder hattest du gar keine Intention?
Indirekt schon. Also Fernsehen ist immer schlecht, wenn man dem Publikum irgendwas erklären möchte. Ne? Ich glaube, was immer am spannendsten ist, einfach interessante Figuren zu finden und die in den Topf zu werfen und irgendwie, oder aufeinander knallen zu lassen. Und generell dieses Sitcom-Format, der große Vorteil ist ja, weil das wie so ein wendiges Schiff ist oder dieser Helikopter, den ich vorhin, man kann einfach in irgendeiner Situation landen und loserzählen. Und das ist eine Art von Serie und eine Art von Zählung, die nicht mehr gemacht wird heutzutage. Inzwischen gibt es alles, also durch diese Streaming-Zeit, 8 Staffeln, 12 Folgen, man kann irgendwie wie 10 Romane, die man so durchguckt, Game of Thrones, irgendwas. Und man hat da immer so ganz spitze, große Probleme oder kleine, so Breaking Bad, so Lehrer hat Krebs, hat nicht genug Geld und entscheidet, ich koche jetzt im Keller Drogen. Das sind dann immer so super spitze Erzählwinkel. Sitcom ist das Gegenteil. Und das war so der Ausgangspunkt, um das hier zu machen. Und wenn man sich für dieses Format entscheidet und das umarmt, dann landet man automatisch, dann muss man einfach sehr viel über interessante Figuren nachdenken. Und das Ganze hat natürlich Seinfeld-DNA. Wir wollten jetzt nicht Seinfeld nachmachen, aber ich bin sehr von Seinfeld geprägt. Und ich wollte einfach, das hat mich schon bei meiner letzten Serie, die ich mit Leon gemacht habe, Eichwald MDB, hat mich das Thema Ego immer interessiert. Und das spielt natürlich bei Seinfeld auch eine große Rolle. Das sind alles große Egoisten. Ja. Und hier war bei mir auch am Anfang klar, bei dieser Serie so, ich erzähle egoistische Menschen.
Ja, okay. Damit hast du schon einen Stichpunkt gesagt. Ihr habt schon mal zusammengearbeitet bei Eichwald MDB. Das war auch eine Comedy-Serie über so einen fiktiven Bundestagsabgeordneten. Gespielt von Bernhard Schütz. Da spielst du, Leon, einen seiner Mitarbeiter. Es ist auch so, die Serie zu niederknien, also alle Figuren, so Arschlöcher und so. Aber herrlich, also so wie es eben im Bundestag so zugeht und so. Ihr scheint also nicht so voneinander lassen zu können, oder?
Also ich habe letztes Jahr mich mega gefreut, als diese Nachricht kam, dass ich da für ein Casting eingeladen war, weil ich das auch alles mitbekommen habe. Also Stefan, wir haben immer wieder so Spaziergänge gehabt, so durch die Jahre, und es war irgendwie auch sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, man kriegt so sein Leben mit und irgendwie die Up and Downs, und irgendwie ist es ein bisschen mehr, als wenn man in so ein... Also in dieser Branche ist es einfach total selten, dass man, oder für mich ist es nicht so häufig, dass man mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Mhm. Es ist eher so im Jahresrhythmen. Andere Leute arbeiten monatlich oder täglich zusammen. Und das ist, finde ich, immer ein kleines Fest. Und dadurch, dass Stefan halt immer wieder so von so einer Serie, so einer Sitcom erzählt hat, und ich natürlich in mir drinnen auch immer dachte, geil. Vor allem, weil es auch mal so ein Publikum gab im Kopf und so. Und ich fand das alles ziemlich gut. Und das, ja, also...
Was mir auch noch einfällt, bevor wir weiterreden, wir reden ja die ganze Zeit weiter, das gibt so ganz lustige Ideen, also es gibt dann immer so einen Situationswechsel, beziehungsweise es wird dann noch kommentiert, so ganz durch ganz kurze Schnittbilder, die so aneinander, wo ich dachte, ist das KI generiert oder was ist denn das so? Ja, ist das? Also so ganz kurze Sequenzen einer Idee oder eines Gegenstands, der plötzlich, also dieser, da gibt es einen DHL-Boten oder einen Postboten, der immer kein Trinkgeld kriegt und dann wird der, naja, egal, dann gibt es verschiedene Bilder von zerstörten Booten, mehr oder weniger. Ja. Also war jetzt bloß so eine Frage, das ist ja auch so ein Gestaltungselement. Ne?
Das ist, also klassische Sitcoms haben ja oft diese Trennerbilder. Bei Seinfeld waren das immer diese langweiligen Bilder,
genau,
von Häusern von außen. Bei Friends gab es das fast gar nicht mehr, weil man ja eh checkt, okay, das ist jetzt ein anderer Raum. Bei uns, wir haben halt in Köln quasi Berlin gedreht und haben, also alles ist ja eh alles im Studio und ist auch nicht so ungewöhnlich. So Seinfeld wurde auch in Los Angeles aufgezeichnet. Wir haben aber die ganze Zeit überlegt, wie bringt man noch ein bisschen mehr Berlin da rein? Und haben die ganze Zeit überlegt, machen wir auch diese Trennerbilder? Hatten aber auch einfach das Problem, wir hatten zu wenig Geld, es war schon Herbst, wir erzählen eigentlich Sommer. Wir dachten, wenn wir jetzt rausgehen, jetzt fallen schon die Blätter runter, dann haben wir Herbstbilder und erzählen eigentlich Sommer, das funktioniert nicht. Irgendwann saßen wir da und haben diesen DALL-E 2 auch von OpenAI, diesen Bildgenerator benutzt. Und ich habe einfach Straßenbild Berlin eingegeben. Und da kam so ein BVG-Bus raus, der gerade irgendwo in Kreuzberg runterfährt. Und es war nicht gut, sondern auf eine angenehme Art schrottig.
Ja, total.
Ja, also aber der sehr Bus lustig. Hatte verschieden große Reifen und die Fenster waren alle unterschiedlich groß. Und ich habe das Hanna und Simon gezeigt, meinen Co-Regisseuren. Und irgendwie passt das zu uns, weil es halt auch um Scheitern geht. So genauso wie unsere Figuren scheitern. Und man im Leben hat, also diese Serie handelt, also mein Schreiben handelt viel davon, dass man auf sich schaut und so die Wurstigkeit der eigenen Existenz erkennt. Und das haben wir in diesen Bildern wiedergefunden, genau wie in der Musik von Peter Licht. Also interessantes Scheitern. Und so sind wir bei diesen KI-Bildern gelandet.
Ja. Was ich interessant fand, Stefan, du hast, es gibt so eine Pressemappe dazu, du hast gesagt, dass du eigentlich am Ende warst. Also vor 6 Jahren mit Eichwald.db eigentlich dachtest, okay, du machst was anderes. Du machst keine Filme, keine Serien mehr. Du gehst vom Film weg, machst was völlig anderes. Die Entscheidung, das dann doch zu machen, also gab es dann doch Menschen, die dir zugehört haben, gesagt, okay, ich habe diese Idee für dieses Sitcom, wir gucken uns das gerne mal an, oder?
Ja. Ja. Ich war jahrelang schon immer mit einem Fuß draußen und dann wieder drin und das hatte so ein bisschen damit zu tun, dass also einmal kam Covid und die Sachen, die ich mir so als Alternative überlegt habe, gingen dann einfach wegen der Pandemie nicht und dann habe ich angefangen wieder zu schreiben und dann hatte ich Glück mit Lucia Haslauer beim ZDF, die mich bei Eichwald schon betreut hat, die einfach die beste Redakteurin überhaupt ist und die wusste, dass ich an Jugend schreibe und sich das irgendwann angeguckt hat und das cool fand und meinte so, ey, mach da mal weiter dran und die mir dann so einen kleinen Entwicklungsvertrag gegeben haben und mich einfach so ein bisschen, die da dran geblieben sind. Und tatsächlich über die Arbeit an dieser Serie habe ich dann wieder Spaß dran gefunden und dann wurde irgendwie mein Ehrgeiz geweckt und dann ging das einfach so weiter.
Ja, wie schön, dass das einfach so weiterging dann. Ich habe gerade über KI gesprochen. Also das ist ja ein Thema, was uns alle jetzt irgendwie so beschäftigt, was so ein lustiges Instrument sein kann, um Dinge zu machen, um Dinge zu brechen oder einen Charakter in einer Serie zu unterstützen, was ja aber auch möglicherweise durchaus auch kritische Möglichkeiten bietet für euch. Also nicht, ne? Also dass man irgendwie sagt, okay, lass uns doch mal einfach jetzt eine KI, so eine Serie entwickeln. Nicht nur entwickeln, sondern auch schreiben. Ist das, also wenn man so in die Zukunft der Serien guckt, macht ihr euch da Sorgen?
Ach, ich sehe das pragmatisch. Also einerseits, ich halte die Diskussion jetzt für total übertrieben, also zumindest was mein Gewerk betrifft, weil ChatGPT schreibt halt sehr schlecht. Also es ist überhaupt gar nicht in der Lage, irgendwie so uneigentliches Sprechen, Ironie, also jemand sagt was und meint das Gegenteil. Und wenn man da auch so reinguckt, wie diese Technik funktioniert, weiß man, da ist ja keine echte Intelligenz dahinter. Das ist natürlich jetzt, also wenn ich Kollegen oder Kolleginnen habe, die so mehr mit Grafiken zu tun haben, ist das eher eine Bedrohung, weil man natürlich oft immer noch sieht, so das ist generiert, was so kleine Fehlstellen hat, aber das im Alltag oft einfach egal ist und nicht beachtet wird. Andererseits, ich weiß, wenn es irgendwann wirklich eine super schlaue KI gibt, die genauso gut oder besser schreiben kann wie ich, bin ich eh sofort arbeitslos. Aber ich glaube, der Tag ist noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Also vielleicht werden wir den auch gar nicht mehr erleben. Ich glaube tatsächlich, jetzt muss ich mir keine Sorgen machen, weil ChatGPT ist toll für viele Sachen, aber Drehbuchschreiben ist es furchtbar.
Ja. Ich glaube, bei SchauspielerInnenverträgen gibt es jetzt so, also da gibt es, glaube ich, Diskussionen, wie schützt man sozusagen das, den Bot, den Avatar-Schauspieler, dass er nicht sozusagen gecaptured wird und dann hast du ja seine Daten, weil er wurde schon von allen Seiten gedreht.
Ja.
Seine Stimme haben wir auch. Das heißt, wir können eigentlich alles von ihm irgendwie generieren oder was weiß ich. Da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, so Gedanken, wie kann man sozusagen, bevor das soweit ist, Rechte schon mal absichern, dass, falls sowas aufgenommen wird, man noch Herr dieser Daten ist sozusagen.
Ja. Wir wollen Herr der Daten sein, damit wir weiter so gute Serien und Sitcoms in diesem Fall schauen können, wie die, die wir jetzt sehen können. Jugend, es ist kompliziert. Wie gesagt, ZDF Mediathek, alle 8 Folgen abrufbar, hintereinander bingebar sozusagen. Schön, dass ihr da wart. Stefan Stuckmann, der sich das ausgedacht hat, und Leon Ulrich, der mitspielt und einer, der zum tollen Cast dieser Serie gehört. Dankeschön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke.